Football is entertainment. Football is tough. Football is sex, baby.
Ladies and gentlemen, please welcome the Dresden Monarchs!
Ja, herzlich willkommen und freundlich zurück aus dem Ländle. Da sind wir wieder, hier in Dresden, zurück aus dem Münchner Dante-Stadion. Der Erik und der Markus sind wieder für euch hier dabei beim offiziellen Podcast der Dresden Monarchs, dem Monarchscast. Grüß dich miteinander, Erik.
Ja, jetzt kannst du das mal dein Bayerisch mal rausholen, aber wenn du dort Ländle sagst, dann kriegst du wahrscheinlich auch einen auf den Dates. Ach, Ländle, ist das nicht Schwabenländle?
Ja, wegen mir auch das, aber du weißt doch, alles außerhalb von Dresden ist Westdeutschland.
Ja, Ruhrpott habe ich ja gesagt. Ne?
Ja, alles, bei dir ist es Ruhrpott.
Alles westlich von Dresden ist Ruhrpott.
Ja, genau.
Ja, so. Wir haben es überlebt, wir sind wieder zurückgekommen. Ne?
Ja, ganz erfolgreich, ich denke. Es hat sich keiner beschwert, hat keiner ins Auto übergeben. Hätte schlechter sein können.
Ja, würde ich meinen.
Markus, wir haben alle wieder mitgebracht, wir haben keinen vergessen, das ist wichtig.
Wir haben sogar einen mehr mitgebracht, als wir hingefahren haben. Das ist seltsam. Sind zu 8 hingefahren und sind zu 9 zurückgekommen.
Ja, das ist ungünstig.
Und irgendwie vermehrt in
Ja, gut. Vermehrt sollten wir uns hier auf unsere Folge konzentrieren, würde ich behaupten.
Stark.
Ja, wir machen hier wieder ganz klassisch News und Recap und Interview. Und das Interview geht fließend in die Preview über, weil ihr habt es ja gesehen, wir haben uns mal wieder einen Gast aus einem anderen Team geangelt. Defense-Coordinator Dustin Struss, der Düsseldorf Panther, war unser Gast heute oder ist unser Gast vielmehr. Ja, und mit dem haben wir über ihn, über Düsseldorf und über das kommende Spiel gequatscht. Aber dazu kommen wir später.
Genau, zuerst würde mich interessieren, was du jetzt schon wieder beim Frauenfootball zu tun hast. Erzähl mir mal.
Auf jeden Fall nie meine Klappe halten, weil kann ich nie. Ich darf wieder Stadionsprecher sein. Am kommenden Wochenende, am 2.8. am Sonntag, haben die Damen ihr letztes Saisonspiel zu Hause auf der Bernie. Gegen die Rodgau Pioneers Ladies geht's da 13 Uhr los. Mit freundlicher Unterstützung vom Grillteam wird dort wieder einiges geboten werden. Ja, wie gesagt, letztes Saisonspiel. Die Damen haben sich was ganz Cooles dafür überlegt. Die greifen das Motto der GFL-Mannschaft, dieses Sommer-Party-Festival-Whatever-Motto auf und machen ein Bingo-Spiel sozusagen. Um es mit Christoph Wald zu sagen, das ist ein Bingo, wird es wahrscheinlich am Ende gehen. Man kann nämlich tolle Preise gewinnen. Der erste Preis ist ein Frühstück für 2 Personen im Penck Hotel Dresden. Das befindet sich übrigens an der Ostra Allee gegenüber vom Haus der Presse. Der zweite Preis sind 2 Tickets für das Spiel am 16.8. vom GFL-Team im Heinz Field. Und der dritte Preis sind Burger und Getränk vom Grillteam am gleichen Tag logischerweise. Ihr bekommt, wenn ihr reingeht, ein Zettelchen, dort stehen ein paar lustige Sachen drauf, was man halt eben machen muss, um das Bingo zu erreichen. Ich kann ja mal ganz kurz so ein bisschen anteasern, ich habe diesen Zettel nämlich schon mal zu Gesicht bekommen, was so Kategorien sind. Unter anderem zum Beispiel, also kann natürlich sein, die haben es nochmal geändert, aber die erste Variante ist zum Beispiel, wenn Quarterback-Sack ist, dann kann man hier mal abstreichen. Wenn der Stadionsprecher das Grillteam erwähnt, ist zum Beispiel hier so ein Punkt. Okay. Vielleicht werde ich das mal tun, vielleicht auch nicht, mal gucken. Ja, genau, ansonsten, man kennt klassisches Bingo. Guckt das Spiel, guckt auf euer Bingo-Kärtchen, kreuzt ab und wenn es soweit sein sollte, schreit ganz laut Bingo und ihr habt gewonnen.
Das finde ich eine absolut lustige Idee. Ich gucke gerade so in meine Wetter-App, am Sonntag sollen 29 Grad werden. Viel Sonne, leicht bewölkt. Das klingt dann nach einem absolut geilen Football-Nachmittag. Ja, da geht einfach da mal vorbei zum letzten Spiel der Frauen. Trotz, dass Markus da ist, könnt ihr ja trotzdem mal hinfahren.
Ja, bitte kommt trotzdem. Ja. Tut den Mädels den Gefallen.
Genau. Was haben wir noch, Markus? Wir haben noch absolute News für das Herrenteam zu announcen. Und zwar gibt's ein kleines Spielerkarussell jetzt nach der Sommerpause. Das ist ja auch ja, mittlerweile normal. Viele Teams haben jetzt noch mal ein paar Verstärkungen geholt, keine Ahnung, ein paar Verletzungen ersetzt oder eben Spieler ausgetauscht, die vielleicht doch nicht so eingeschlagen sind. Und bei uns heißt das für die Abgänge, der spanische O-Liner Mikel Barroso verabschiedet sich vom Team und der, ja, auch spanische, der Wide Receiver, Agustín Do Ayo,
Nee, Augustin. Tatsächlich nicht Augustin, sondern Augustin. Hm. Ganz wichtig hier an dem Punkt.
Genau. Ja, die verlassen das Team. Und wir kriegen eine ganze Handvoll neue Spieler.
Ja, unter anderem jetzt mit dazugekommen, auch in München schon das erste Mal gespielt, unser Titan Ethan Gento wurde ja schon vor der Saison announced, jetzt ist er endlich da. Wie gesagt, am vergangenen Wochenende das erste Mal auch Spielpraxis gesammelt. Ansonsten gibt's noch mal einen neuen Quarterback, aber das soll nie heißen, dass uns Rocky verlässt, sondern hier geht man einfach auf Nummer sicher, bevor es zum Worst Case kommt, Rocky verletzt sich oder whatever, dass man einfach hier abgesichert ist und den jungen Mann hinter Rocky setzen kann und den ein bisschen anlernen kann, dass, wenn der Fall der Fälle eintreten sollte, der sofort einsatzbereit ist. Auf Wide Receiver gibt's einen Austausch, mehr oder minder, einer weg, einer dazu, Michael Broiler oder Broiler?
Das ist ein absoluter Goldbroiler.
Herrlich. Wie passend für unser für den ostsächsischen Fußball.
Fußball.
Hallo.
Was ist denn hier los? Vielleicht sollte ich nach der Halbsaison hier auch mal noch einen austauschen. Nee.
Ja. Okay, da tropft gleich ein bisschen, der Zahl nach Broiler.
Ja, nee, genau. Michael Broiler wahrscheinlich, nehme ich mal an. Der ist 30 Jahre jung. Und hat eine polnische Staatsbürgerschaft. Mhm. Und der hat in der letzten Saison bei den New Yorker Lions gespielt.
Tatsächlich überrascht mich das auch so ein bisschen, weil mir sagt der Name null. Also ne, ich kenne ja sonst auch so von ein paar anderen Teams so gerade Receiver, die dort ein bisschen aktiv eingeschlagen haben. Der hat ja dort in 7 Spielen 6 Touchdowns gemacht und fast 700 Yards erzielt. Also ist jetzt auch nie komplett neben der Spur gelaufen dort in
Braunschweig. Nee, aber daran siehst du auch, der hat auch nie die ganze Saison gespielt.
Ja, das ist richtig. Quarterback Casey Thompson, nochmal um das zu vervollständigen, 26 Jahre, 1,85, 88 Kilo. Der hat Erfahrung an 4 NCAA Colleges gesammelt, Texas, Nebraska, Oklahoma und Florida Atlantic. Und ja, hat dort immerhin in 33 Spielen 52 Touchdowns erzielt. Also mal gucken, wie er sich hier hinter Rocky dann so macht.
Genau,
und, wie du sehen am Ende.
Ja, genau, wollte gerade sagen, wie du sagst, es ist ja am Ende ein Notfallnetz, wie was mit.
Ja, mit Brock oder mit Carol
Lyce. Danke, ich kam gerade mit Carol Lyce hatten. Ja, und so wie wir es letztes Jahr bei uns mit Clifton McDowell hatten.
Ja. Richtig, genau. Auch in der O-Line haben wir nochmal zugeschlagen und dort nochmal den einen oder anderen, ja, entweder für die Rotation oder auf jeden Fall auch Starting-Potenzial geholt. Zum Beispiel O-Liner Matthew Henderson aus Ungarn wird die O-Line verstärken. Also der ist 19 Jahre, 2,10 Meter und 140 Kilo. Alter Schwede, der ist 2 O-Liner in einem. Das ist krass. Also der Typ wird so rausragen, der ist Offensive Tackle. Wenn der dort hier neben dem Guard steht oder neben dem Center, meine Fresse.
Dachst du jetzt schon, dass der herausragend ist?
Der wird, also zumindest von der Chateau her wird er herausragend sein.
Naja, nee, genau. Also ich meine, auf O-Line braucht man immer Personal und der ist noch sehr jung. Vielleicht kann er so ein bisschen lernen hinter unserer O-Line und wer weiß, vielleicht ist er dann auch was für die Zukunft. Und der zweite Name ist O-Liner Dion Mustvanemoto. Wahrscheinlich ganz anders ausgesprochen. Der kommt nämlich aus Großbritannien. Guard und Center hat er bisher so gespielt. Und der ist schon 30 und hat zuletzt bei den Berlin Thunder gespielt und hat auch schon bei den New Yorker Lions mal.
Genau, 23 gespielt. Und 25 war der Starting Guard bei den Lions, habe ich gelesen. Also auch kein ganz Unbekannter in der deutschen Liga. Ja, ansonsten haben wir noch die News von der U20. Wir haben es ja letzte Woche schon mit gesagt gehabt. Die hatten jetzt am letzten Wochenende auch ihr Halbfinale in Hall. Das ging leider nicht ganz so günstig aus. 0-26 hat man dort verloren. Und ja, damit ist die Saison für die U20 nun beendet. Ich denke mal, trotz alledem, auch jetzt der Niederlage und dem nicht ganz so glücklichen Ausscheiden, wird man trotzdem sehr positiv auf die Saison zurückblicken und sich erfreuen darüber, was man geleistet hat.
Aber absolut, ich meine, Halbfinale, hallo?
Ja.
No, nee, Respekt dafür. Ja, und dann würde ich meinen, dann können wir so langsam mal Richtung Recap vom Spiel in München kommen.
Das ist korrekt. Letztes Wochenende, 5.7., 16 Uhr, waren wir im Dante-Stadion. Wir hatten es ja gesagt, Erik und ich als Busfahrer gen München geritten. Boah, hätte schlechter sein können. Die Fahrt, der Ausflug dorthin, war ein bisschen lang, war es. Aber ansonsten war es schön.
Ja, ist ein bisschen weit, aber das passt schon. Ich fand an sich auch, ich finde das dort schnuckelig, das Stadion, das Dante-Stadion. Das ist halt mitten in der Stadt so, das ist mitten in dem Wohngebiet. Ist, also da können wirklich Leute aus ihrem Fenster mit Football gucken und aus dem
Oder Freibad. Aus dem Schwimmbad.
Ja, auch, ne? Die stehen dann, da standen da am Zaun, haben mitgeguckt. Aber ich finde das Stadion eigentlich ganz, ganz niedlich. Das scheint auch was älter zu sein. Das hat so ein bisschen, du hast so gesagt, das hat so ein bisschen
Heinzfield-Vibes von früher.
Genau, das alte Heinzfield. Aber das sieht eigentlich alles ordentlich gemacht dort aus. Ja, mir hat das dort echt gefallen. Die Leute waren total cool drauf. Also ich habe nur positives Feedback von den Münchner Fans gehört oder mitbekommen. Die haben, keine Ahnung, wo wir kamen, so, ah, schön, dass ihr hier seid, cool, dass ihr gekommen seid, zu uns so willkommen geheißen und auch am Ende dann, ja, schöne Heimreise und so.
Ja, und trotzdem sind wir die alle eingenebelt haben am Anfang.
Ja, kleine
Pyro-Show.
Ja. Nee, also super nette Leute.
Also ich fand es auch mega gut, gerade Getränkeauswahl, Essen war super lecker und alles. Die hatten ja so Traditionsspieltag mit, ja, wenn du mit Tracht kommst und sowas, ein Gewinnspiel, hatten von der Spatenbrauerei so eine alte, ja, so ein Brauereikutsche halt mit Fässern drauf, wo die Pferde davor gespannt waren. Das sah schon pompös aus auf jeden Fall. Mhm. Was ich ein bisschen merkwürdig fand, war dieses Bezahlsystem. Du bist an den einen Stand gegangen, hast quasi Geld bezahlt für Chips, die du dann für Getränke einlösen konntest, damit es dann wahrscheinlich dort schneller gehen sollte, weil du halt eben bloß die Chips abgibst, dafür was bekommst. Hast du halt erstmal lange angestanden, musstest vielleicht noch ein bisschen vorplanen, ne, ob du jetzt halt, was weiß ich, 3 Getränke trinkst und immer isst oder 4 Getränke und nie essen. Ich hatte das Pech. Gab es halt für 10 Euro Essen und für 5 Euro Essen. Ich habe gesagt, ich möchte gern für 10 Euro essen, habe aber die falsche Marke bekommen. Dann habe ich mich in der Halbzeit beim Essen angestellt, habe dort 10 Minuten an der Essensschlange gestanden, weil in der Halbzeit halt viele holen wollten. Und dann sagt die Dame mir vorne, na, das sind aber bloß 5 Euro wert, hier kriegst du bloß Pommes für, ich wollte aber gern was anderes haben. Also musste ich immer zurück, mein Chip tauschen. Das ging tatsächlich problemlos, wo ich dem das erklärt habe, was mein Problem ist. Musste mich dann wieder 10 Minuten beim Essen anstellen. Ja, das war so ein bisschen das einzige Manko, was ich jetzt dadurch hatte.
Ja, ich verstehe den Gedanken dahinter, ne, dass du diese ganze Geldabwicklung eben nur einmal hast und nie an jedem Stand. Aber ja, stellst dich dann halt 5-mal an. Und morgens ist ein absoluter Anfängerfehler, in jedem Stadion in der Halbzeit essen und aufs Klo zu gehen.
Das ist korrekt, Klo war gar nicht das Problem. Das ging hintereinander weg, aber Essen hat halt leider sehr lange gedauert. Dadurch habe ich dann übrigens den Kickoff-Return-Touch schon von Toff verpasst und musste mir den nachher nochmal angucken.
Ja, ja. Was ich noch erwähnen wollte, die haben so ein kleines, süßes Stadionmagazin gehabt. So ein, ich glaube, so A5-Größe müsste das gewesen sein. Das haben vorne die kleinen, die ganz jungen Cheerleader am Eingang verteilt. Ich glaube, für einen Unkostenbeitrag von 2 Euro oder sowas. Ja, macht man gerne das ein bisschen was für die Mannschaftskasse oder vielleicht sogar für die Cheerleader, keine Ahnung, wenn das zugute kommt. Habe ich mir auch so ein Ding geholt. Ja, so ein Stadionmagazin hat ja auch nie jedes Team. Finde ich schon ganz cool.
Oh, das ist richtig. Und nebenbei wurde auch dort, glaube ich, noch ein bisschen Football gespielt im Dante-Stadion. Zumindest sind da Leute auf dem Feld rumgerannt, habe ich gesehen.
Ja, wir können ja direkt mal reingehen, ne? Der Quarterback der Münchner, der Semtenfelder, hat sich direkt im ersten Drive verletzt. Der lag ziemlich lange und musste behandelt werden. Und da war direkt schon erstmal Schock, was da jetzt los ist, ob der jetzt raus ist, weil, wie gesagt, es hat ganz schön lang gedauert. Der kam dann aber, Gott sei Dank, zeitnah wieder aufs Feld und konnte weiterspielen.
Ja, das ist richtig. Da war ein kurzer Schockmoment. Da haben wir schon gedacht, oh, was passiert jetzt? Aber ja, hat dann ganz gut funktioniert. Aber nichtsdestotrotz, ob mit Semtenfelder oder ohne, Dresden hat auf jeden Fall gezeigt, dass man seine Favoritenrolle hier komplett ernst nimmt und hat offensiv als auch defensiv überhaupt nichts liegen lassen. Und ja, München halt eben auch in der Defensive kaum bis keine Chance gelassen.
Genau. Ne? Und dann gab es in der ersten Hälfte dann auch ordentlich Punkte von Dresdner Seite da eingeschenkt. Gab es Touchdowns von Tigo, von Toff, von Janne. Ich erinnere mich noch, ich glaube, das müsste der erste Touchdown von Tigo gewesen sein. Ein relativ kurzer Pass und dann hier wieder, keine Ahnung, 40, 50 Yard after catch. Also der pumpt auch schön Rockys Statistik auf mit seinen Yards after Catch immer. Das ist voll cool.
Immer quer ab übers Feld. Und da hat man dann auch deutlich gesehen, was für einen krassen Geschwindigkeitsvorteil Tico gegenüber dem Defense Back dort hatte. Also das war schon nie ohne. Ne?
Genau. Ja, was Negatives aus der ersten Halbzeit müssen wir leider auch noch erwähnen. Yassan hat sich verletzt.
Ja, und das nie bloß ein bisschen. Also das sah heftig deftig aus, musste dann auch mit dem Krankenwagen abtransportiert werden. Also dort liegt auf jeden Fall eine ziemlich schwere Verletzung vor. Und ja, das ist super bitter, weil Yassan ist relativ zeitig im Spiel schon aufs Feld gekommen, weil man halt eben schon gesehen hat, okay, es geht hier in eine sehr positive Richtung, dass man eben auch, ja, dann muss man sich auch sagen, Yassan als Backup die Rolle geben, die Zeit geben kann, Punkte und Zeit zu sammeln. Und ich glaube, es war der zweite oder dritte Lauf von ihm, wo es halt eben zu diesem Unglück kam. Ja, super bitter. Also auch an der Stelle nochmal toi toi toi, dass da alles gut gegangen ist, dass alles schnell wieder verheilt und dass Yassan super schnell wieder zurück aufs Feld findet, so rum.
Ja, ja, auf jeden Fall gute Besserung von der Seite. Und ja, das hat sich dann die Mannschaft wahrscheinlich auch zu Herzen genommen, für Yassan zu spielen. Denn sein Kompagnon, also so positionsbezogen, Toff hat dann direkt in der zweiten Halbzeit begonnen mit einem Kickoff-Return-Touchdown. Das ist der, den du verpasst hast.
Ja, das ist richtig. Ich habe mir das dann aber noch mal auf der Heimfahrt im Stream als Real Life angeguckt. Mhm. Ich muss ja auch ehrlich sagen, also es war ein schönes Blocking. Toff konnte dann schön an der Sideline runtermarschieren. Und der Kicker, der Münchner, hat dann auch so ein bisschen eine Business Decision gemacht, weil Toff macht ein einfaches Schulterzucken und der Kicker geht halt einfach, ja, fällt drauf rein oder was auch immer. Oder man könnte natürlich auch sagen, der hatte jetzt nie Bock, den Typen, der im Vollsprint auf ihn zugerannt kommt, umzuräumen, weil wahrscheinlich wäre Toff einfach durch ihn durchgelaufen.
Ja, das war auf jeden Fall sehr spektakulär anzusehen.
Ja, was auch spektakulär war, ich weiß gar nicht, ob du das so richtig mitgekriegt hast. Nee,
das habe ich nämlich auch nie gesehen, was jetzt. Was, ja.
Tico hat so ein One-Handed-Hurdle gemacht. Also wirklich wie beim Boxspringen ist der hoch und hat sein Gegenspieler die Hand auf dem Helm von oben gedrückt und hat ihn nochmal runtergedrückt und ist über ihn drüber. Also wirklich in der Hand Ball, den anderen Hand den Gegenspieler nach unten drückt und drüber. Und ja, dann irgendwie auch nochmal einige Yards nach Catch gemacht dadurch mit dem Hurdle halt. Hat dann später auch noch sich selber dadurch gekrönt in dem Drive und einen Touchdown hingelegt. Aber dieser Hurdle dort über den Gegenspieler drüber, also das war eine ganz wilde Kiste.
Ja, die sollen das lassen, ey. Das macht mich immer wahnsinnig mit. Da kriege ich immer Schiss, dass ich da einer verletzt bei so einem Hurdle.
Ja, das ist wohl wahr.
Ja, aufgefallen ist, auch so bei uns im Fanblog sozusagen, wie krass der Rocky einfach den Überblick über das Feld hat, wie der genau weiß, wenn er mal aus der Pocket geht, bis er scrammeln muss, wie der genau weiß, wo die Line of Scrimmage ist, bis wohin er quasi laufen darf und dann noch passen kann eben.
Ja.
Da gab es auch so eine Situation, da war halt keiner frei, da musst du ein bisschen gucken, ein bisschen warten und ein bisschen hin und her. Und da hatte Tigo, es war ein Touchdown-Pass auf Tigo, der hat sich dort dreimal in der Endzone irgendwie rausgewunden von seinem Gegenspieler. Und also seine Route war sozusagen zu Ende gelaufen und er hat sich trotzdem noch die ganze Zeit weiter freigelaufen, ist nicht stehen geblieben und hat sich weiter angeboten. Und dann kam doch noch der Pass, wo man schon fast dachte, ja, das Play scheint vorbei zu sein. Aber das ist halt eben auch wichtig, dass so ein Receiver nach Beendigung seiner Route sich trotzdem weiter noch irgendwie eine Anspielstation bietet.
Ja, das ist, da merkt man eben, was diese Connection zwischen einem Quarterback, also einem Import-Quarterback und einem Wide-Receiver ist er, doch ausmachen kann, wenn die halt eben auf diesem Level ist, wie wir es gern hätten. Und das war wirklich sehr schön anzusehen. Was ich auch gut fand, ist, dass dann eben schon, ich glaube, Mitte, drittes Viertel oder so Marvin als Quarterback drauf kam und ja, auch eben noch ein bisschen mit den Starting-Spielern Zeit verbringen konnte auf dem Feld, bevor dann dort auch weiter durchgetauscht wurde aufgrund des Spielstandes, hat er zum Beispiel direkt einen Pass in die Endzone auf David Moore anbringen können zum Touchdown. Das ist ja natürlich dann auch mal für Marvin schön, dass eben ja, die, dass man Touchdown-Pass auf deiner Habenseite zu
haben. Genau, auch alle seine Pässe, die er geworfen hat, haben auch sein Ziel gefunden, laut Statistik. Und ich glaube, das war all in all ein gutes Spiel. So, es konnte viel durchgewechselt werden. Dann beim Stand von 0:48 gab es dann auch nochmal ein Lebenszeichen von München mit einem Field Goal. Es war dann auch am Ende ein ziemliches Hin und Her.
Ja, es war das. Man hat halt auch gemerkt zum Ende, es war halt doch verdammt warm. Wir hatten 31 Grad und pralle Sonne. Dresden hat dann natürlich auch viel durchrotiert. Die haben dann irgendwann ganz, wirklich, glaube ich, schon Mitte, drittes Viertel die Starspieler runtergenommen, wie Tigo, wie Rocky, haben dann in der O-Line durchrotiert, haben in der Defense durchrotiert. Und da sind natürlich die Abläufe nicht mehr ganz so 100%. Aber ich kann mich zum Beispiel auch an eine Szene erinnern, die war auch ein bisschen schade, ja, schlecht gemanagt von den Giris, würde ich an der Stelle schon sagen. Dresden hat gepantet und der Münchner Receiver oder Returner in dem Fall ja vielmehr, hat den Ball durchrutschen lassen. Dresden kann den sichern, aber aus irgendeinem Grund hat der Giri zu früh abgepfiffen. Das habe ich nämlich auch gehört, so wie der Münchner quasi den Ball aufs Brustpad knallte, pfiff der Giri ab. Und damit ist der Spielzug halt tot. Weil
ja, obwohl der Ball ja frei ist dann in dem Moment.
Ne? Richtig, aber der Ball war ja frei. Der Münchner hat ja nie gesichert. Und dann gab es aber halt eben, ja, wurde der Spielzug wiederholt. Wegen Schiri pfeift zu früh ab. Unnötiges, frühzeitiges Abpfeifen oder wie auch immer die Strafe dann heißt. Oder ist ja keine Strafe, ist ja ne, die Begründung, warum der Spielzug wiederholt wird. Ja, und dann steht natürlich ein anderer Returner dort, weil dann stand auf einmal der beste Right Receiver der Liga, Gabriel Bocella, als Returner dort. Der hat das Ding natürlich super festgehalten und konnte bis an die Dresdner 18 Yard returnen. Mhm. Das ist dann natürlich blöd, weil du willst natürlich dann auch trotzdem als Defense möglichst mit wenig Gegenpunkten, Punkten gegen dich, so um es richtig vom Feld gehen. Und da sind solche Sachen dann schon super ärgerlich.
Ja, aber wie du sagst, es ist halt super ärgerlich, aber mehr auch nie. Also ich meine, ein Schiri macht mal einen Fehler, wenn man zu früh abpfeift, dann, also die haben es ja dann auch ne, gemerkt und sozusagen zugegeben, aber dann ist es halt vorbei, dann machst du nichts, ne? Dann musst du es halt wiederholen, hilft jetzt, hat uns jetzt nie geholfen, aber ist dann halt so. Ist es bei dem Stand natürlich auch Bockwurst, wenn wir mal ehrlich sind.
Das ist auch richtig.
Und wir haben nun mal, ja, sowas ist dann eine Tatsachenentscheidung, das ist dann so. Ich meine, das ging dann natürlich gut aus, weil Jason Denboom einfach eine Interception gefangen hat.
Ja, danach. Gut, wenn dann nie irgendwie ein Spieler, ich glaube, es war unser Running Back Maximilian Paul, der dann auf dem Feld war, der ärgerlicherweise im nächsten Offense Drive den Ball gefumbelt hat.
Ja.
So dass es wieder zurückging. Also das war quasi nimm du. Also das ist so ein bisschen problematisch, aber hey, ja, was willst du machen? Am Ende haben sie trotzdem bloß ein Missed Field Goal draus machen können. So hat, also Punkte gab es trotzdem keine. Und irgendwann im vierten Viertel mit, ja, irgendwann in der, wie heißt es in der NFL, in der Garbage Time, gab es dann nochmal den Touchdown für München. Das hat nochmal ein bisschen Ergebniskorrektur gemacht, 10:48 der Endstand, aber es war nie wichtig oder nie ausschlaggebend, sage ich jetzt mal.
Ja, genau, also das war all in all ein sehr dominantes Spiel von Dresden. Und ja, wir hatten das die ganze Zeit in der Hand und da gab es nichts dran zu rütteln. Wir hatten Quarterback-Sacks, ja, scheinbar. Ey, warte mal, lass mich mal gucken, wer das hier alles war. Hier, guck mal, Quarterback-Sacks. Ach stimmt, Sterling May hat 2 gemacht. Und bei Hauschi und Young steht ja noch einer, genau.
Mhm. Sehr schön.
Also das ist schon mal auf jeden Fall geil, dass unser Pass Rush so gut funktioniert dieses Jahr. Das gefällt mir gut. Du hattest das irgendwo mal rausgeschrieben, ne? Wir sind diese Saison bei
Quarterback Sacks
27 oder so.
24,5.
24,5 Quarterback Sacks. Das ist doch mal, das klingt doch mal ziemlich geil.
Ja.
Genau, und bevor wir da jetzt zu unserem Interviewpartner rübergehen, haben wir natürlich nach dem Spiel uns ja wie immer noch mal ein paar rausgegriffen, die uns besonders aufgefallen sind. In dem Falle ist das Running Back David Moore und wen hat man noch?
Logan Mobilini.
Genau, ja, die hört ihr jetzt hier.
Okay, I'm here with our running back, David Moore. You scored a touchdown today, had a really good game overall. What was the feeling for you for this game today?
I'm just glad to be back. We had a three-week break. We were just kind of unsure just how we're going to come into the game. Just Coach was talking about just the pass, how we were doing, and how we were coming out in the game. And we came out strong, and we came out with a victory. And I thank all my teammates.
You told me about the summer break. What did you do in the break?
Nothing really. I just really just worked out, just stayed locked in film, and my grandparents came over, so that was nice showing them around Dresden.
Ah, you stayed in Dresden?
Yes, yes, sir. Okay.
How is it for you to play and live in Dresden?
Yeah, I feel good. The fans, shout out to the fans in Dresden. I was quite shocked when I first came here, the amount of fans that Dresden has, and the support, the coaching staff, and just all the teammates. Like, I feel like just playing the sport, like, especially in Dresden, I think football is bigger than the game. It teaches you more than, just teaches you life lessons. So, yeah.
Okay, nice. And what is your overall thought about the Monarchs running game this year?
Hey, man. Hey, we got a tough backfield. And we always going to bring our A game. So, yeah, that's all.
Okay, thank you. Good luck for the rest of the season and stay healthy.
Thank you so much.
And now I'm here with our number four, Logan Mobilini. So Logan, you had a brutal tackle in the first half. I think you're at the reservable. Remember it tomorrow. So was it the game that suited to your play style for today?
Yeah, it's always nice when you have the receivers running them crossing routes. You know, if you time it right, you get some big hits like those. And occasional run here and there, so I'd say it definitely fit the linebacker play style.
Okay, even though we're leading 41-0, you were jelling out there to your teammates and complaining about something that not really went well. What was happening?
I just expect perfection from our team, and if we're going to win a German Bowl, we need to be perfect every chance we get to.
Okay, great. Thank you. So have a good day and have a healthy season. And we see you hopefully in Dresden on end of October.
Perfect.
Start of
Thank
October. Damit wird's dann jetzt langsam Zeit, nicht mehr in die Vergangenheit zu gucken, sondern eben uns der Zukunft zuzuwenden und uns über das kommende Spiel etwas zu informieren. Und das machen wir, wie schon angekündigt, mit unserem heutigen Gast, dem Defense-Koordinator der Düsseldorf Panther, Dustin Struss.
So, und da gehen wir mal rein in unser heutiges Interview. Wir haben uns von unserem kommenden Gegner, den Düsseldorf Panther, den Defensive Coordinator Dustin Struss heute mal rangeholt. Grüß dich, Dustin.
Ja, hey, vielen Dank, dass ich dabei sein darf. Ich freue mich sehr auf die Folge mit euch.
Ja, servus. Das freut uns, dass du gerne auch dabei sein möchtest und nie einfach vom Social Media Team genötigt wurdest und quasi vorgeschickt wirst. Los, mach das.
Nein. Die liebe Luise hat mich ganz lieb gefragt, hat mir gesagt, dass ihr mich sehr gerne dabei haben möchtet. Ich habe gesagt, ja, natürlich, warum nicht? Ne? Wenn ihr da mal ein bisschen aus einer anderen Perspektive Infos haben möchtet, dann super gerne.
Sehr schön. Ja, bevor wir aber mit den Infos und der Perspektive reinstarten, machen wir es doch ganz einfach. Stell dich doch gerne mal unseren Hörerinnen und Hörern vor.
Ja, ich bin Dustin Struss, aktuell Defense-Koordinator von den Düsseldorf Panthern. Ja, so Mitte der Saison habe ich den Spot so ein bisschen übernommen. Dadurch, dass unser Headcoach JC, der das ja eigentlich Anfang der Saison noch gemacht hat, ein bisschen zurückgezogen hat, ein bisschen Headcoach-Aufgaben gemacht hat. Ja, ich bin 24 Jahre alt und in meinem Privatleben bin ich Polizeivollzugsbeamter und arbeite so meine paar Stündchen in meinem Hauptjob und nebenbei das ganze GFL-Geschäft, ne?
Also wieder erinnert der mehr als 24 Stunden Zeit hat am Tag scheinbar.
Ja, ich habe manchmal auch das Gefühl, aber irgendwie hat man dann doch immer noch zu wenig Zeit und will irgendwie doch noch mehr machen. Aber wir versuchen das Beste aus dem Tag rauszuholen.
Ja.
Sehr schön. Es ist auch, ich glaube, ein guter Ansporn, wenn du einfach als deine Hauptarbeit, wenn du die neuen Jungs kriegst, die Imports kommen, du nimmst die erstmal mit auf Arbeit, zeigst so ein bisschen, Leute, wenn das Linie läuft, ich weiß, wo ich euch hinstecken muss, ne? Also ein bisschen, Druck machen.
Ja, ja, tatsächlich sage ich den Jungs das am Anfang des Jahres immer. Nicht um denen Angst zu machen, sondern vielmehr so ein, ey, wenn ihr irgendwie Probleme habt oder so, dann ihr könnt mich immer anrufen, Quatsch mit mir, weil ich es persönlich wichtig finde, die Jungs hier abzuholen. Ne? Also teilweise holen wir Jungs wie Jurante Davis, das erste Mal ja hier nach Deutschland, war vorher noch nie hier Und da ist für mich immer ein bisschen wichtig, die Jungs auch so abzuholen einfach, ne?
Ja, aber das ist krass auf jeden Fall mit 24, jetzt schon Defense-Coordinator von einem GFL-Team. Da haben wir wieder das Phänomen, ich weiß gar nicht mehr, welcher Coach das auch war. Ich glaube, Timo Zorn, der ist ja auch von Kiel relativ jung als Head-Coach jetzt. Das ist ja auch, also man muss sich ja auch erstmal Respekt verschaffen, weil man ja teilweise auch Spieler hat, die wesentlich älter sind als man selber.
Absolut. Ich glaube, das zieht sich bei uns so ein bisschen durch das Programm. Ich sag mal, JC ist selber jetzt nicht super alt. Ich glaube, da haben wir deutlich ältere Headcoaches in der Liga. Auch unser Offense-Coordinator Erik ist auch nicht, ich glaube, 29 oder 30 Jahre alt. Also es zieht sich so ein bisschen durch den Coaching-Staff und ich finde, man verdient sich Respekt und Ansehen vor den Spielern nicht durch ein Alter oder durch irgendwelche Titel, irgendwelche Championships, die ich gewonnen habe, sondern mich respektiert ein Spieler dann, wenn er merkt, dass ich ihn auf dem Feld aktiv besser mache. Und das ist immer ein schöner Moment zu sehen, vor allem bei Imports, die vielleicht schon ein bisschen länger in Deutschland oder in Europa sind und wenig gecoacht werden, weil Coaches davon ausgehen, dass man sie nicht mehr coachen muss. Wenn die merken, dass sie gecoacht werden und dass sie dadurch besser werden und aktiv dieses Coaching von dir einfordern, ist für mich immer, fühlt sich immer schön an.
Ja, cool, das glaube ich. Und du hattest auch selber gespielt, ne? In Hildesheim hast du Football gespielt in der Jugend.
Ganz genau. Also ich bin ursprünglich gebürtiger Hildesheimer. Meine Eltern wohnen immer noch da in der Gegend, bin da aufgewachsen. Habe da dann mit, ich glaube, 11 oder 12 Jahren habe ich angefangen, in der Jugend Football zu spielen bei den Invaders. Alle Jugendmannschaften durchlaufen, von Flag-Jugend über B-Jugend bis A-Jugend. Habe 2 Jahre auch für die Landesauswahl in Niedersachsen gespielt, mit denen ich auch immer noch eine gute Connection habe. Ja, und Hildesheim für mich hat immer einen Platz in meinem Herzen. Die Spiele da bedeuten mir immer viel. Auch wenn ich es bisher noch nicht geschafft habe, in Hildesheim ein Spiel zu gewinnen, als auswärtiger Coach. Aber das kommt auch irgendwann noch.
Was hast du für eine Position gespielt?
Cornerback und Safety.
Naja.
Und du bist ja direkt nach der Jugend schon ins Coaching eingestiegen. Wie kam es denn dazu, dass du den Weg gewählt hast?
Es war so eine unglückliche Verkettung von Umständen, die sich so in dem Corona-Jahr ergeben haben. Müsste 2019 gewesen sein, habe ich nebenbei während dem Jugendjahr so ein bisschen in unserem Senior-Flag-Team ausgeholfen, was wir damals hatten, was nicht so richtig vergleichbar ist mit dem Flag-Football, das wir jetzt kennen, sondern das ist quasi ja fast Vollkontakt, nur halt ohne Tackeln, aber in den Routen, an der Line und so, du kannst blocken. Mhm. In einem Spiel da habe ich mir mein Schulterblatt gebrochen. Habe dann danach gesagt, gut, gucken wir mal, wie schnell wir wieder aufs Feld kommen. Die Rehab ging eigentlich ganz gut, aber das Jahr danach, was mein Senior Season in der Jugend gewesen wäre, ist dann eben wegen Corona ausgefallen. Und dann habe ich auch gesagt, mit dem anstehenden Bewerbungsprozess bei der Polizei hier in NRW steige ich vielleicht lieber ins Coaching ein, habe dann da das erste Jahr in Hildesheim in 19 mitgenommen. Ja, und habe dann hier in Düsseldorf direkt mit Marvin Damm aus der U19 damals noch gesprochen, gefragt, ob man hier nicht weiter coachen kann und super verstanden direkt, top zusammengearbeitet und so bin ich dann hier bei den Panthern so langsam ins Rollen gekommen.
Du hast ja dann quasi auch erstmal bei Hildesheim ja gecoacht, deine früheren Mitspieler sozusagen gecoacht. War das erstmal eigenartig, jetzt von ja, Kumpel auf dem Feld zu Coach, wo man nie mehr ganz locker sein kann vielleicht, zu werden?
Auf jeden Fall. Ich habe mir viele Gedanken darüber gemacht, wie es funktionieren kann. Aber auch da habe ich halt schnell gemerkt, egal wie was für eine persönliche Bindung ich mit dem Spieler habe, wenn der Spieler merkt, dass ich dem keinen Schwachsinn erzähle, sondern dass ich dem Dinge erzähle und teache, die ihn besser machen auf dem Feld, weil das können Spieler ja einschätzen. Also die Spieler können ja selber evaluieren, was da draußen passiert. Und wenn die merken, ich werde besser durch das, was der Typ mir da erzählt, egal ob der 11, 35 oder 47 ist, wenn ich besser werde durch das, dann respektieren die dich. Und ich persönlich finde es eigentlich immer gut, noch eine etwas engere Bindung zu den Spielern zu haben, weil es erlaubt dir einfach, deine Spieler härter zu coachen. Also wenn ich eine engere Bindung zu jemandem habe, kann ich noch ein kleines bisschen mehr aus dir rausholen, als wenn wir uns vielleicht noch nicht ganz so lange kennen.
Ja, verstehe ich. Da muss man quasi nie so mit Sandhandschuhen rangehen, um keine Gefühle zu verletzen, sondern kannst du einfach straight forward raushauen, was du meinst. Ne?
Man muss natürlich immer noch so ein bisschen gucken, dass man nicht overboard geht, aber man kann einfach noch so die letzten 2 Prozentpunkte aus den Jungs rausholen dadurch.
Bist du ein lauter Coach oder eher ein ruhiger?
Ich würde nicht sagen, dass ich laut bin. Ich würde eher sagen, bestimmt. Mhm. Natürlich, wenn Emotionen am Spieltag dazukommen, ist es nicht immer leise. Natürlich auch bei der Geräuschkulisse in dem Stadion geht das nicht. Aber ich war nie Fan davon, Spieler unnötig anzuschreien, wenn sie einen Fehler gemacht haben. Weil das bringt das Produkt am Ende des Tages ja nicht weiter. Also wenn ich einen Fehler mache und ich werde angeschrien, dann wird das nächste Play mit Sicherheit nicht besser, sondern tendenziell eher schlechter. Also Fehler auf dem Feld passieren, das ist in Ordnung. Bin eigentlich eher Fan davon, meinen Jungs zu sagen, ey, ich habe deinen Rücken, alles ist okay, wir kommen schon an den Punkt, wo wir das Play beim nächsten Mal machen. Und dann gucken wir uns das objektiv nach dem Spiel an oder nach dem Drive und gucken, wo wir die Stellschrauben drehen müssen.
Ja, nee, das ist vollkommen richtig, dass man ja dann nie noch drauf hat, wenn es eh schon Mist war.
Genau.
Jetzt hat man ja Düsseldorf mittlerweile das zweite Jahr jetzt in Folge wieder in der GFL. Es gab ja einige Jahre, da ging es für euch für ein bisschen Fahrstuhlmannschaft hoch und runter, unten zu gut, oben hat es irgendwie nie so ganz gereicht. Jetzt, wie gesagt, gefestigter wieder in der GFL dabei. Was habt ihr deiner Meinung nach umgestellt, dass es jetzt eben besser läuft für euch?
Ich glaube, das fängt tatsächlich alles mit unserem Headcoach an. Also die Vision, die JC von Jahr 1 an präsentiert hat und eben auch authentisch präsentiert hat und auch vorgelebt hat, die trägt das Ganze halt so ein bisschen. Man sieht,
wie lange ist er dabei?
Wir sind im dritten Jahr jetzt zusammen, also seit dem GFL 2-Jahr, wo wir aufgestiegen sind, hat JC das übernommen und seitdem, halt auch langfristig mit dem Vorstand geplant, hat von Anfang an gesagt, ich will hier nicht für ein Jahr bleiben, sondern ich möchte gerne langfristig diese Düsseldorf Panther Organisation an den Punkt bringen, wo sie seiner und auch meiner Meinung nach sein sollte, wo sie hingehört. Und das ist eben in der ersten Liga und auch nicht irgendwo im Mittelfeld in der ersten Liga, sondern wenn wir uns angucken, was wir lokal an Talent haben in dieser unfassbar populated Region hier, gibt es eigentlich keine Ausrede dafür, nicht oben in der GFL mitzuspielen. Und das ist die Vision, die wir leben. Wir haben Standards aufgestellt, die gelten für Spieler, für Staff-Member, für Coaches, für alle. Und wer nicht zu diesen Standards executed, der passt dann eben hier vermutlich nicht rein. Das ist einmal einfach ein super kompetitives Umfeld. Das Training ist immer voll mit Competition. Alle Spieler sind auf einem sehr, sehr ähnlichen Level, was die Anforderungen an uns Coaches teilweise ein bisschen nach oben schraubt, dass wir das gut managen müssen, ne? Weil wenn du gute Spieler hast und die dann tendenziell nicht ganz so viel Spielzeit bekommen, musst du gucken, dass du eben objektiv Kriterien aufstellst, um das begründen zu können. Und ich glaube, dass wir damit seit dem GFL 2, wo wir aufgestiegen sind, ganz gut gefahren sind. Hilft natürlich auch, dass wir auf diversen Coaching-Positionen, ne, mit JC, mit Coach Lukas Bollert, der die D-Line macht, und eben mit mir in der Defense sehr konstant sind. Auch in der Offense haben wir Coaches wie ein Erik Kempkes, der jetzt eben die Offense übernommen hat, und ein Albrecht Bialas, die seit Anfang an dabei sind und eben genau diese Vision weitertragen. Und ich glaube, dass wir da auf einem sehr, sehr guten Weg sind, aber eben noch lange nicht am Ziel.
Ja, und das ist also auch wirklich Früchte trägt, hat man ja spätestens letztes Jahr gesehen, also doch ziemlich überraschend Potsdam geschlagen habt. Ich könnte mir natürlich vorstellen, das gab auch nochmal so eine Initialzündung sicherlich im Team, wenn man den amtierenden deutschen Meister als klarer Underdog dort ja doch in seine Schranken weist und ich weiß gar nicht nach, wie vielen Spielen Potsdam mal wieder eine Niederlage zufügt.
Absolut, also es war ein Highlight auf jeden Fall, nicht nur von der Saison, sondern ich glaube von meiner Coaching-Karriere bisher auf jeden Fall und auch von vielen anderen Jungs. Ich sag mal, Potsdam schlägt man nicht alle Tage. Aber es spiegelt halt ein bisschen das wider, was wir mit diesem Team leben wollen. Also wir gehen in jedes Spiel und sagen ganz klar, wir können dieses Footballspiel gewinnen. Und wir müssen die richtigen Dinge tun. Der Prozess ist für mich immer wichtiger als das Resultat am Ende, weil wir glauben daran, dass wenn wir den Prozess, wenn wir die richtigen Dinge richtig machen, dann wird das Resultat einfach folgen.
Ja, was mich auch so ein bisschen, schon auch beeindruckt, dass ihr es jetzt eben geschafft habt, euch ja wieder festzusetzen in der ersten Liga, weil du sagtest vorhin, ihr seid in so einem Ballungsgebiet, ne? Düsseldorf, NRW. Da ist ja auch die Konkurrenz an anderen Teams ziemlich hoch, auch mit diesen europäischen Buden da, keine Ahnung, die da irgendwie was versuchen. Wie schlimm oder wie, ja, wie schwierig ist das für euch gewesen in den letzten Jahren, da so einen großen Konkurrenzdruck dort in der Gegend einfach zu haben?
Ja, es ist natürlich auf jeden Fall ein Punkt, über den man sprechen muss. Die Region ist so ein bisschen Fluch und Segen gleichzeitig. Mhm. Man hat natürlich super viel Talent zur Verfügung, aber eben auch super viele Optionen für dieses Talent, wo man sich umschauen kann. Und die, ja, das Umfeld, was wir kreieren möchten von der Umgebung für geborene Competitor, ist eben nicht für jeden was. Und viele Jungs, die merken, okay, ich bin hier in Woche 2 jetzt nicht der Starter. Die schauen sich dann vielleicht doch schneller mal um und gehen nach Langenfeld, nach Krefeld, zu Rheinfire. Also es gibt, wie ihr schon sagt, gibt diverse Optionen, wo man hingehen kann. Ne? Die Crocodiles in Köln sind auch langsam wieder am Kommen, sind auch ein paar Jungs wieder hin zurückgegangen. Das ist auf jeden Fall ein Thema, was man nicht bestreiten kann. Grundsätzlich bin ich aber kein Fan davon zu sagen, dass uns das schadet. Am Ende des Tages müssen wir ein besseres Programm anbieten und ein besseres Produkt für die Spieler. Und dann werden die Spieler die richtige Entscheidung für sich selber treffen. Ich meine, die Spieler haben ja auch ihre Beweggründe, die durchaus valide sind.
Das ist ja auch sicherlich nie nur für, sagen wir mal, erwachsene Spieler, die jetzt auch von anderen Teams vielleicht zu euch kommen, eine Option, den Weg in die GFL zu wählen. Es ist ja auch für viele Jugendspieler immer wieder lukrativ, ne, den Sport weiterzuführen. Und gerade Düsseldorf ist ja in der Jugend doch sehr, sehr dominant. Wie sieht es da aus? Wie viel Manpower könnt ihr da eigentlich so jedes Jahr mit hochziehen?
Die Jugend war einer der, ich würde sagen, vielleicht sogar fast die Baustelle, die wir schon in dem GFL 2 Jahr, wo JC das Ding übernommen hat, angehen wollten, weil wir eben genau dieses Problem beobachtet haben von, wir haben eine super Jugend, aber diese ganzen Spieler, die hochkommen, verstreuen sich überall hin, aber eben nicht in die Jugend oder ins Herrenprogramm. Da haben wir jetzt inzwischen eine deutlich bessere Brücke geschlagen. Wir haben diverse Spieler, die da hochgekommen sind, ne? Also ein Calvin Schmidt, der übers College wieder zurückgekommen ist, jetzt in der Jugend bei uns spielt. Ein Julius Frenken, der wirklich ein Cornerstone in der Jugend immer gewesen ist. Ich habe beide Jungs noch in den 2 Jugendjahren, die ich in der U20 oder U19 hatte, noch beide gecoacht. Ja, und da kommen einfach Talente hoch langsam, die auch unsere GFL-Mannschaft prägen. Also Calvin ist jemand, der auch in Dresden kein Unbekannter ist, habe ich mir sagen lassen. Dementsprechend super, dass wir Calvin dabei haben, dass wir Julius dabei haben, das sind Jungs, auf die bauen wir einfach. Und da wird es in Zukunft noch deutlich mehr Leute geben, die eben aus der Jugend in dieses GFL-Programm dazustoßen.
Ja, die Juniors stecken ja auch jetzt gerade mitten in den Playoffs, ne?
Ganz genau.
Ganz die sind genau. Ja jetzt Finale gegen Hall.
Genau. Ich bin gestern tatsächlich noch da gewesen beim Spiel gegen Hamburg, habe es mir angeschaut, wieder Top-Spiele gemacht, ein bisschen knapper, als sie es eventuell gewohnt sind oder sich vorgestellt haben. Aber auch das ist halt ein Learning, das man mal mitnehmen muss, so im Jugendfootball. Ich bin fest davon überzeugt, dass sie da im Finale gegen Hall nichts anbrennen lassen werden und zum, ich glaube, 5. Mal inzwischen in Folge sich da den Junior Bowl schnappen.
Das ist krass.
Das ist heftig.
Ja, spricht halt einfach für eine gute Jugendarbeit. Und das ist ja immer fundamental wichtig für jeden gemeinnützigen Verein, dass man da ein gescheites Fundament baut, um ja eben auch so eine Herrenmannschaft dann auf stabile Füße zu stellen.
Absolut.
Ja, das ist auch in Dresden hier. Auch für uns hat es natürlich so bis zum Halbfinale in Hall gereicht. Das ist auch so ein Dresdner Ding, in Hall zu verlieren im Halbfinale. Da ganz miese Vibes auf immer. Die Jugend, ich bin mir jetzt nicht ganz im Bilde, was das Saisonziel des Ausgegebene war, aber ich denke, es war auch für unsere Jugend ein Erfolg, so weit zu kommen dieses Jahr bis ins Halbfinale. Und ja, wir kriegen auch wieder ein paar mit in die Männermannschaft. Das ist auch immer schön zu sehen, wenn die dann eben Fuß fassen können, im Herrenbereich. Da haben wir halt hier dann doch ein bisschen das Glück, dass Dresden, was den GFL-Football geht, hier so ein bisschen ja, auf einsamer Flur steht, die nächsten großen Vereine alle ein bisschen weiter weg sind, da kann das dann auch dort, durchaus mal nützlich sein, dass man nie gleich vor der Haustür 3, 4 andere Vereine hat.
Ja, das ist halt das umgekehrte Ding, ne? Wir haben, da ist jetzt nichts ringsrum, was wildern kann, aber da ist jetzt halt auch nie die Menschenmassen ringsrum, sozusagen. Also die nächstgrößere Stadt ist halt dann in Leipzig und da hast du dann Zweitliga-Football und ja, dann Chemnitz und so. Genau, aber naja, im Dresdner Umfeld wird ja auch überall Football gespielt und da die züchten quasi dann auch mit für die Monarchs, muss man schon auch sagen, dass man da sich auf jeden Fall umguckt. Wir können ja mal in die jetzige Saison so ein bisschen reingehen, wie es bei euch denn bisher gelaufen ist in der Saison. Jetzt ist ja nur Sommerpause bei euch rum. Ihr habt auch schon wieder ein Spiel gespielt. Das letzte war gegen Kiel, ein knapper Sieg mit 31-22. Und insgesamt steht ihr, warte, lass mich, Adam Riese, 3 Siege, 4 Niederlagen. Ist das so korrekt? Ich glaube schon.
Ja, das ist passend. Ne?
Genau, damit steht er gerade auf dem 4. Platz. Playoff. Was war denn vor der Saison euer Ziel? Gab es da was Ausgeschriebenes?
Also das ausgeschriebene Ziel ist vor der Saison nicht unbedingt zwingendermaßen eine Playoff-Contention, wobei wir natürlich uns schon darüber bewusst waren, dass das durchaus möglich ist. Aber weiterhin ist das Ziel erstmal langfristig diese Franchise oder diese Organisation in der GFL ankommen zu lassen. Das haben wir letztes Jahr den ersten Schritt für gemacht. Ich glaube, da gehört ein bisschen mehr zu, weil, ja, wir sind nicht direkt im ersten Jahr wieder abgestiegen, aber das bringt am Ende halt auch niemandem irgendwas, wenn wir dann im zweiten Jahr direkt wieder absteigen. Das heißt, wir sind aktuell immer noch, also das Mindestziel, das absolute Untermaß sollte sein, dass wir weiterhin in der Liga verbleiben. Ich glaube, da sind wir auf einem sehr, sehr guten Weg. Und alles darüber ist auf jeden Fall schon ein Win. Aber wie gesagt, wir waren uns von Anfang an schon darüber bewusst, dass ein Playoff-Spot auf jeden Fall möglich ist, vor allem in dieser Nordgruppe, die ja in diesem Mittelfeld super, super eng ist. Also auch wenn wir es uns jetzt angucken, Kiel ist ein absolutes Top-Team, meiner Meinung nach. Eine Schande, dass die da aktuell auf einem 7. Platz stehen und potenziell da in eine Relegation gehen müssen. Also von dem Football, den die spielen, das ist wirklich guter Football, das ist kein schlechtes Football-Team. Braunschweig genau das Gleiche. Kleine Startschwierigkeiten gehabt, aber da merkt man einfach, dass da ein guter Coaching-Staff dahinter steckt, der alles aus den Jungs rausholt, der sich gut vorbereitet und die immer noch eine gute Organisation im Hintergrund haben und eben auch mit dem Talent, was sie ja immer noch haben, gute Dinge macht, ist auch ein Top-Football-Team. In Berlin genau das Gleiche. Ich glaube, dass Berlin dieses Jahr eventuell ein bisschen schwächer ist als im letzten Jahr. Ich glaube, uns kann man da auch genau in diese Konversation mit reinschmeißen. Wird sich natürlich zeigen, wie es gegen Berlin läuft, sobald wir Berlin sehen. Aber das ist so ein bisschen, ja, diese Mitte in dieser Nordgruppe und zwischen denen bin ich der Meinung, dass jedes Team jedes Spiel gewinnen kann. Und wir auch, ich meine, wir haben es letztes Jahr gezeigt, ich habe es gerade schon gesagt, wir gehen in jedes Spiel mit der festen Überzeugung, dass wir dieses Footballspiel gewinnen können. Und wir werden da auch noch ein paar große Leute ärgern. Ne? Wir haben jetzt einmal Dresden am Wochenende und danach gegen Potsdam. Ja, und wie gesagt, wir sind davon überzeugt, dass wir dieses Footballspiel gewinnen können. Gegen euch, gegen Potsdam danach die Woche. Das werden wir dementsprechend auch versuchen umzusetzen.
Also ich sag mal, gegen Potsdam hast du auf jeden Fall meinen Segen. Ansonsten, also ja klar, da kommen noch eben die großen Namen Potsdam, Dresden und dann klingt das so ein bisschen aus. Die Rebels sind auf jeden Fall schlagbar für euch, aber nie einfach. Also die sind schon, ja, das ist ein bisschen eine Wundertüte. Keine Ahnung, die sind schwer einzuschätzen dieses Jahr. Und dann Allgäu-Straubing ist auf jeden Fall, was heißt auf jeden Fall machbar, ist Quatsch, aber da kann man ein bisschen was erwarten. Also ich sehe auch absolut nie den Fall, dass irgendwie in die Relegation muss. Also da muss schon einiges noch schief gehen, dass Kiel sich da irgendwie wieder raus baldovern kann.
Ja, also dieser Sieg am Wochenende hat euch, denke ich mal, von der Relegation ganz, ganz weit weggebracht. Ist halt einfach das Thema, irgendeiner muss es werden im Norden, Relegation. Es ist tatsächlich, sehe ich alle Nordteams stärker als die Teams, die im Süden um sich um die Relegation rangeln, muss ich ehrlich sagen. Also selbst wenn Kiel in die Relegation muss, sehe ich die dort immer noch als klaren Favoriten gegenüber den drei letzten Südteams. Und Kiel, ja, man hat es oft genug gehört diese Saison, die haben einfach viel Pech beim Spielplan. Das ist halt einfach zweimal Dresden, zweimal Potsdam, dann müssen sie noch nach Hall, Pforzheim kommt nach Kiel. Also das sind auch Teams, ja, da freust du dich nie drauf, muss man halt ehrlich sagen.
Ja, also ich habe mit den Coaches von Kiel am Wochenende noch drüber gesprochen und der Spielplan hat Kiel schon wirklich hart erwischt. Und da, also man kann sich natürlich jetzt drüber streiten mit Platzierung aus dem Vorjahr, aber ich sag mal, lässt sich nicht wegdiskutieren, dass wir ein deutlich besseres losgezogen haben mit eben den Paderborn Replacement Games, die wir bekommen haben, die, ich meine, Saarland und Straubing sind. Und für Kiel war es, glaube ich, Hildesheim und Potsdam. Also, ja. Ist jetzt ein kleiner Spring. Ja, wobei ich der festen Überzeugung bin, dass wir in dieser Liga kein schlechtes Footballteam haben und es gegen kein Team irgendwie einen Free Win gibt, sondern jeder Punkt, jeder Sieg, den man sich hier in dieser Liga holt, der es hart verdient, hart erarbeitet. Und wenn man die Arbeit nicht reinsteckt, dann wird man sich noch umgucken, was dann da vielleicht gegen einen Allgäu, die man vielleicht eventuell ein bisschen schwächer einschätzt, passiert ist. Jo. Dementsprechend.
Ja, das ist halt das, wenn du mental im Kopf dir sagst, das schaffen wir ja eh locker, ne, dann geht es meistens richtig in die Hose. So, und das ist halt, das ist halt schwierig. Wenn wir jetzt schon mal auf das Spiel fürs kommende Wochenende gucken, das Hinspiel war ja, wo sind wir? Ich bin verrutscht. Dort unser Start 20:45 ging es da für uns aus. Die erste Halbzeit war ja so auf Augenhöhe. Ich glaube, es ging 14:14 in die Pause, wenn ich das richtig im Sinn habe. War das bis dato, also sagen wir mal bis zu der Halbzeit, so der Start, den ihr euch erwartet hattet? Oder war das auch für euch so, nanu, hier steht es 14:14 gegen Vizemeister?
Nee, ich würde schon sagen, dass wir, ja, das heißt, wir haben das erwartet. Wir sind, wie gesagt, davon ausgegangen, dass das möglich ist. Vor allem mit eben der Vorbereitungszeit, die wir hatten, es war unser erstes Saisonspiel, war uns schon klar, dass da einiges geht. Mit den Verstärkungen, die wir in der Offseason bekommen haben, mit dem, was wir gesehen haben auf dem Tape, war uns möglich, dass da auf jeden Fall einiges drin ist. Ja, und dieses 14:14 dann zur Halbzeit hat so ein bisschen das wiedergespiegelt, was wir ja erwartet, erhofft hatten. Ja, von da waren wir dann wahrscheinlich einfach noch nicht ganz so weit in der Saison, wie wir es uns erwünscht hätten. Wir hätten dann offensiv, ich glaube, 3 Scores, die wir bekommen haben. Was dann natürlich nicht hilft, um so ein Footballspiel zu gewinnen gegen so ein absolutes Top-Team. Aber ich glaube, vor dem Hintergrund, wenn wir diese Fehler abstellen, ich meine, wir haben da auch 1-2 Switches gemacht in der Offense, neuer Quarterback. Ich glaube, dass wir da ein ähnliches Spiel erwarten können am Wochenende. Also wir werden es auf jeden Fall euch nicht leicht machen. Wir werden uns absolut gut vorbereiten, genauso wie im Hinspiel auch. Werden die Jungs einstellen, die Jungs sind heiß. Die Jungs haben letztes Jahr in Potsdam einmal Blut geleckt und wissen genau, wie sich das anfühlt, den Tabellenersten zu schlagen. Und genau das werden wir wieder versuchen.
Genau. Du hast jetzt angesprochen, ihr habt ein paar Switches gemacht. Euer Quarterback der ersten Saisonhälfte war Isaiah Weed. Den habt ihr jetzt gehen lassen und Dawson Hill dazugeholt. Der hat bei den Mean Machines gespielt.
Genau, bei Stockholm.
Ja, genau, Stockholm. Wie kam es denn dazu?
Als Defense-Coach kann ich da nicht ganz so viel zu sagen, außer dass ich den Dawson, als er gelandet ist, vom Flughafen abgeholt habe. Ich glaube, die Entwicklung hat man gegen Kiel am Wochenende gesehen. Ich hatte persönlich das Gefühl, dass es eine ganz andere Atmosphäre ist, wenn die Offense auf dem Feld steht. Dawson ist ein absolut, absolut toller Mensch, ein toller Typ, der lässt sich coachen, der gibt Input, ist hier absolut invested und versucht hier uns in dieser zweiten Saisonhälfte wieder zurück auf Kurs zu bringen. Und er macht einen guten Job. Also ich bin absolut überzeugt davon, dass das sportlich die richtige Entscheidung war. Und jetzt müssen wir schauen, wie es von hier weitergeht.
Also ist natürlich für unser Coaching-Staff jetzt auch schwierig, weil du hast eigentlich ganz viel Tape von der ersten Saisonhälfte vom Quarterback und dann ist der plötzlich weg. Und das, ich sag mal so, ihr werdet jetzt nie ein komplett neues Scheme aufgelegt haben in der Sommerpause und ein komplett neues Playbook geschrieben haben. Grundzüge sind da, aber trotzdem ist ja der Quarterback ein ganz anderer. Das Spielsystem des Quarterbacks ist wahrscheinlich ein anderes. Also da kann man jetzt, naja, das eine Tape, was man von Kiel hat, nutzen, aber naja, daraus wird man wahrscheinlich nie ganz so viel Schlüsse ziehen können, wie aus 6 anderen Spielen, die man zuvor hatte von Isaiah Weed.
Das stimmt auf jeden Fall, vor allem wenn man die Sample Size da ein bisschen vergleicht von dem, was wir eben von eurer Offense bisher haben oder auch von der Defense und dem, was dann von uns jetzt aktuell auf Tape ist. Ja, ist auf jeden Fall ein Punkt, den man nicht unterschätzen kann. Ich weiß auch, dass Coach Pitt da in der Defense sich gerne vorbereitet und auch viel vorbereitet. Wird jetzt ein bisschen schwerer für ihn. Ich sag mal, unterschiedlicher könnten die Spielstile von Isaiah und Dawson auch nicht sein, glaube ich. Mhm. Dementsprechend bin ich gespannt, wie die Antworten eurer Defense da sind. Und ja, schauen wir mal.
Wie würdest du es beschreiben, wie Dawson seinen Spielstil? Ich meine, du musst ja auch deine Defense trainiert ja auch mit ihm und also hast damit ja auf jeden Fall zu tun. Wie würdest du ihn beschreiben als Quarterback?
Was mir auf jeden Fall sofort aufgefallen ist, ist, wie nicht nur wie ruhig er ist, sondern auch wie viel Ruhe er an alle Spieler um sich rum abgibt. Also man hat es auch in Kiel direkt in den ersten 2 Snaps gesehen, wie ruhig und einfach collected, calm and collected, er hinten in der Pocket steht und in der Pocket maneuvert. Das ist ein Skill, den man selten sieht in der GFL, weil sich viele Teams eben für diese Scrambling Quarterbacks entscheiden. Einer, der mir bei dem Skillset von Dawson so direkt in den Kopf kommt, ist Justin Miller, glaube ich, hieß euer Quarterback von letztem Jahr, der mich wirklich in den Wahnsinn getrieben hat. Ich kann mich an einen Play aus dem Rückspiel erinnern, wo ich meine, der linke Tackle auf seinem Fuß steht und ja, einfach Ball unten in die Flat in seinen Checkdown wirft. Und an dem Punkt ist dann halt, okay, was sollen wir hier noch machen? Ne? Der Mann steht da in seiner Pocket, dem ist alles egal. Und das ist halt so ein bisschen das, was Dawson uns gibt. Strahlt viel Ruhe aus, auch noch sehr jung, aber dafür wirklich, wirklich ruhig, erfahren schon, weiß genau, was er da draußen macht. Und ich glaube, dass wir da noch viel Spaß haben mit Dawson.
Ja, sind wir auf jeden Fall mal gespannt aufs Wochenende. Ich habe so mal seine Stats mir angeguckt. Das ist natürlich überragend, was der in den 2 Jahren dort in Stockholm gemacht hat. Mit 11 Spielen, 41 Touchdowns und 0 Interceptions. Also das ist gut ab für die Leistung, die er dort gebracht hat. Jetzt hat er natürlich am Wochenende direkt seine erste Interception geworfen. Wusste er überhaupt, was er danach machen muss, nachdem eine Interception geworfen ist, wenn man das 2 Jahre nie gemacht hat?
Das ist eine sehr gute Frage. Ich hatte leider nicht die Zeit, mit ihm zu sprechen danach, weil ja unsere Defense dann auf dem Platz stand. Aber bin mir sicher, also wenn man sich die Interception anguckt, dann weiß man auch, dass das nicht ein grober Fehler von Dawson ist, sondern es war ein 4. Versuch. Er gibt James Okiki da einfach eine Chance, einen Ball zu fangen, einen First Down zu converten. Hat nicht funktioniert. Ob das jetzt eine Interception oder ein Incomplete Pass ist eigentlich egal gewesen. Es war ein 4. Versuch. Dementsprechend, ja, jetzt steht da eben eine 1 auf dem Statsheet, aber am Ende des Tages ändert das nichts.
Nee, stimmt. Solange das Spiel gewonnen ist, ist das eigentlich alles dann auch egal. Aber es ist auf jeden Fall nachvollziehbar, dass ihr da einen Quarterback-Tausch gemacht habt, denn so zumindest mal laut Stats scheinen die Offense noch nie so den Durchschlag bisher gehabt zu haben diese Saison. Mit irgendwie gleich viel Touchdown-Pässen mit Interceptions, falls die Stats stimmen, das ist immer so eine Sache.
Das Score ist manchmal ein bisschen anders.
Also schon mal vorher die Schere heben, falls es nie stimmt. Aber auch mit dem Ball tragen, schon 7-mal den Ball gefumbled. Irgendwie hat die Offense keinen Bock. Die wollen deine Defense aufs Feld schicken. Was ist da los?
Ich sag mal, die fehlende Production in der ersten Saisonhälfte war evident. Wir sind, was das Sportliche angeht, einfach, wie schon angedeutet, sehr objektiv. Wir haben objektive Kriterien, die wir anlegen an Coaches, an Spieler. Und wenn wir sehen, dass irgendwas nicht funktioniert, dann werden wir nicht tatenlos zusehen und das Talent, was wir im Rest des Kaders haben, verschwenden, sondern eben gucken, dass wir die nötigen Changes machen. Und ich glaube, da haben wir die richtigen Stellschrauben gedreht. Ich sag mal, wir haben jetzt ein Spiel gespielt nach der Sommerpause, nach den ganzen Changes, die wir gemacht haben. Und wir haben mehr Punkte gescored als in allen anderen Spielen davor. Hm. Dementsprechend würde ich schon sagen, dass unser Offensive Coaching Staff da einiges richtig gemacht hat.
Ja, das ist geil, wenn du auch instant direkt erstmal so ein neues Aufflammen der Offense dann siehst, das gibt auch den Spielern ja dann nochmal ein ganz anderes Selbstvertrauen, von wegen, wir können es ja doch.
Auf jeden Fall.
Genau. Wenn man jetzt mal deine Positionsgruppe ein bisschen anguckt, die Defense, auch da wieder Sets and Score, ich hoffe, die haben mich nie im Stich gelassen, 3 Quarterback-Sacks, ich denke mal, da bist du jetzt nie ganz so zufrieden mit.
Ja, genau. Also Pass Rush ist ein Thema, was wir versuchen zu adressieren. Bin allerdings kein großer Fan von blinden Pass Rushes. Ich bin eher Fan davon, dass wir das Ganze kontrollieren. Wir spielen sauber Coverage hinten drin. Sacks sind toll, Sacks sind super, aber am Ende des Tages müssen wir eben sound in den Run-Fits sein, sound in der Pass-Coverage sein, sound in seinen Rush-Lanes und Rush-Layers sein und dann kommt das eben von ganz alleine. Wie schon gesagt, der Prozess geht für mich immer über die Resultate. Die Resultate kommen eben danach, wenn wir die richtigen Dinge richtig machen. Ja, aber gar keine Frage, 3 Sacks in 7 Spielen ist wenig. Aber nichtsdestotrotz würde ich sagen, haben wir defensiv natürlich Baustellen, gar keine Frage. Aber bisher spielen wir dann eine relativ solide Saison, würde ich sagen.
Das denke ich auch. Kannst du uns mal so ein paar Namen aus deiner Defense nennen? Also ein paar Spieler, die vielleicht ein bisschen herausstechen? Also zum Beispiel der Linebacker Joeyante Davis ist, glaube ich, so ein Kollege, der ganz gut unterwegs ist. Aber wen gibt es denn da noch so, die vielleicht so ein bisschen unterm Radar fliegen?
Also ich sag mal, JD oder Durante ist natürlich so ein bisschen der helle Stern in dieser Defense mit seinem Louisville-Background und Texas A&M und Jackson State haben wir natürlich eine gute Verpflichtung gemacht. Der delivert auch genau das, was wir von ihm haben wollten. Ich habe eine gute Connection zu ihm, er gibt mir Feedback, wir sind in einem guten Austausch. Aber damit steht und fällt eben nicht die ganze Defense. Ne? Also wir haben vorne drin haben wir einen Shamgar, der auf seiner One-Tech als Nose einfach einen super stabilen Job macht. Der ist eine Bank da vorne drin. Wir haben Johannes Wieding als unseren Nickel-Defender seit Jahren, der auch seit dem GFL-2-Jahr schon dabei ist, der konstant einfach seinen Job macht, der reliable ist, der keine Angst hat vor Kontakt, der die Jungs eben auch mitnimmt, Entscheidungen für Jungs auf dem Feld trifft. Wir haben hinten als Safety haben wir einen Etienne Kessler-Martinez, der früher für die Nationalmannschaft gespielt hat. Jetzt leider nach dieser Auflösung, dieser ganzen Geschichte, da eben nicht mehr ist. Aber auch der hinten einfach eine absolute Bank, gibt den Jungs da hinten viel Sicherheit und hilft uns als Coaching-Staff eben auch die ganzen vielen jungen Spieler, die wir haben, da ein bisschen ranzuführen. Ne? Also wir haben mit einem Anakin Artis haben wir da gute Support als auf Safety bekommen in der Offseason. Wir haben draußen auf Corner meiner Meinung nach den vielleicht besten deutschen Corner, den wir in dieser Liga haben, mit David Krafzig, der regelmäßig Amerikaner abmeldet, 1:1. Auch einer der Gründe, warum wir uns entschieden haben, keinen amerikanischen Cornerback zu kaufen dieses Jahr, sondern eben mit David zu gehen und David zu sagen, hey, du bist unser Guy für dieses Jahr und ich bereue keine Sekunde lang diese Entscheidung getroffen zu haben. David ist da draußen, David delivered. Ich habe bisher, glaube ich, noch keinen tiefen Catch gegen David gesehen. Alles genau so, wie wir das haben möchten. Ja, und sonst einfach viele junge Spieler, die wir da ranbekommen. Ich könnte hier noch viel weitermachen. Über einen Vincent Voivod, der von Safety auf Linebacker transitioned ist. Ein Florian Tenelsen, Yannick Hubrich, die auf End einfach einen unglaublich guten Job machen. Florian, der jetzt in der O-Line aushelfen musste in 2-3 Spielen. Ein Calvin Schmidt, der jetzt auf der 3-Tech zurückkommt in die Defense, der auch vorher O-Line gespielt hat. Ein Joop Hunnekens, der auch mit Kelvin sich dieser Snaps auf der 3 teilt. Ja, across the board haben wir da einfach unfassbar viele Jungs, die ja, die gute Arbeit machen und die mir als Coach die Arbeit abnehmen eigentlich.
Also fassen wir zusammen, wir haben in der Defense kein Player to watch, wir haben eine Defense to watch.
Ja, das ist so ein bisschen der das Mindset, das wir haben. Wir gucken, dass wir alle Jungs an den Spot bekommen, wo die zu ihren Stärken spielen. Und davon haben wir viele. Wir haben viele Jungs mit vielen Stärken. Und da ist es relativ einfach, dann die Jungs in ein Scheme zu stecken, das auf dem Level funktioniert.
Ja. Weil du ja gerade euren deutschen Cornerback so gelobt hast, der Amis abmeldet, ist das ein potenzieller Kandidat, mit dem sich unser Top-Wide-Receiver Tico Moss näher befassen sollte in der Vorbereitung?
Absolut. Also der Gameplan ist ganz klar. DK wird den ganzen Tag bei 81 sein. Im Hinspiel auch schon. Ich glaube, im Hinspiel, will nicht zu viel sagen, aber ich glaube, im Hinspiel hatte Montego sein vermutlich schlechtestes Spiel statistisch über die ganze Saison. Auch wenn ich gesehen habe, dass da auch die Stats ein bisschen verwaschen sind. Aber auch da, DK hat den abgemeldet und ein super Spiel gemacht. Dementsprechend habe ich da gar keine Bauchschmerzen, da in dieses Spiel zu gehen.
Ja, das glaube ich gerne. Wenn man in eure Offense guckt, also ne, du hast ja vorhin schon gesagt, du bist ja als Defense-Koordinator nie ganz so tief drin. Ich würde dort auf jeden Fall Running Back Shenadi Adams adressieren als Player to Watch. 64 Rushes, 3 Touchdowns und aber auch als Receiver mit 22 Receptions und 262 Yards. Schon recht beeindruckend, vor allen Dingen, wenn ich sehe, dass er als Receiver fast 140 Yards auf der Catch macht. Also der ist dann auch, ja, wenn der immer einen Ball gefangen hat, schwer aufzuhalten, würde ich behaupten. Ich glaube, jetzt am Wochenende hat er doch auch irgendwie über 80 Yards nochmal draufgepackt mit auf der Catch. Also ja, das ist für unsere Defense auch nochmal so ein Thema, wenn man dann sich freut, man ist zum Quarterback durchgekommen, ja, aber der Running Back im Second Level schon unterwegs ist mit dem Ball, ist halt meistens schlecht.
Absolut. Auch Genna einfach ein super Mensch. Also wir haben neben dem Feld ab und zu ein bisschen gequatscht. Einfach ein toller Typ, gibt uns viel Input. Ja, macht es da für uns als Coaches wieder einfach super leicht. Wenn du da jemanden hast, dem du den Ball geben kannst und der produced something out of nothing. Ja, ist immer angenehm. Toller Typ. Einfach absolute Bereicherung für unser Programm.
Ja. Wann kommt ihr eigentlich jetzt am Wochenende nach Dresden? Kommt ihr schon am Freitag angereist oder kommt ihr am Samstag?
Genau, also wir werden am Freitag relativ früh losfahren. Ich glaube, um 10 Uhr fährt der Bus los. Mhm. Machen wir uns auf den Weg, ganz entspannt, den Abend gut ausklingen lassen. Werden dann auch mal mit dem Team ein bisschen Tape gucken wahrscheinlich, ordentlich was essen. Und dann gehen wir gut gestärkt in das Spiel am Samstag.
Ja, lohnt sich auf jeden Fall. Haben unsere Jungs ja auf dem Hinweg auch gemacht. Die haben ja auch eine Zwischenstation eingelegt. Weil ansonsten ist es für eine Mannschaft, die dann auch nochmal 3-4 Stunden spielen muss, ein bisschen viel.
Ganz genau.
Da ist der Mosch dieses Kissen abhanden gekommen in Düsseldorf.
Richtig. Ein Kissen, was einen Instagram-Kanal gefüllt hat. Das ist alles ein bisschen wild.
Ja, also unser O-Liner Philipp Mosch hat sein Schlafkissen im Hotel vergessen.
Oh Gott.
Das hat jetzt nach einer halben Saison den Weg wieder zu ihm gefunden.
Ach, dann hat das Ganze ja noch ein Happy End. Ich wollte gerade sagen, ne, könnt ihr ruhig mal Bescheid sagen, in welchem Hotel das war. Vielleicht kriegen wir dieses Kissen irgendwie noch zurück nach Dresden. Ja, aber wenn es schon wieder an seinem Platz ist.
Ja, es haben sich ein Fan hat sich drum gekümmert und hat das irgendwie wieder besucht.
Es gab, wie gesagt, ein Instagram-Kanal, wo das Kissen überall rumgereist ist. Also das war wirklich schön gemacht. Also cool, das kann man nie mehr tun.
Hast du denn an so einem Spieltag, ich weiß nicht, ob das einen Unterschied macht, Auswärts- oder Heimspiel, gewisse Routinen, wie du dich darauf vorbereitest oder wie du kurz vorm Spiel, was du da machst oder ja, gibt es da irgendwas?
Ich würde es nicht Routinen nennen. Ich sag mal, die Vorbereitung ist jetzt inzwischen in Jahr 3 ähnlich. Ich muss gucken, dass mein Callsheet fertig ist. Ich muss gucken, dass unsere Depth Charts fertig sind, dass die gepostet werden, dass die Jungs informiert sind, wer wann wo auf dem Feld steht. Wir haben unsere Walkthroughs. Ja, ansonsten, wenn's gerade beim Cointos, gucke ich, dass ich mit allen Jungs, vor allem aus der Defense, noch mal ganz kurz quatsche, denen einmal sage, ey, egal was daraus passiert, ich hab deinen Rücken, alles wird gut. Dass die Jungs einfach wissen, die können da draußen frei spielen, die werden nicht gepunished für irgendwelche Fehler, die sie da draußen machen. Ja, wir als Coaches klatschen uns alle einmal ab und dann, ja, gucken wir mal, wie das Spiel verläuft.
Ja. Jetzt ist zwar erst Montag, wenn wir hier heute Abend aufnehmen, hast sicherlich noch nie ganz so viel Tape geguckt, aber hast du schon so einen groben Plan, wo du sagst, dort sind Punkte, wo du mit deiner Defense einhaken willst, um unsere Offense möglichst unproduktiv zu lassen an dem Tag?
Ja, ich glaube, wir brauchen uns nicht drüber streiten, dass Montego da hinten oder da draußen ein Problem ist. Meiner Meinung nach, ja, vielleicht sogar mit dem Joshua Youngblood, den Saarland da hinten hat, einer der größten Probleme, die in so einer Offense rumläuft. Dementsprechend wird es natürlich wieder ein Key Factor werden, Montego da zu imitieren, aber da bin ich guter Dinge, dass David da wieder einen guten Job machen wird. Und ja, von da müssen wir schauen, was uns Dresden gibt, was wir wegnehmen können, was wir wegnehmen müssen, wie umgestellt wird. Und dann ja, wird das Spiel so seinen Lauf nehmen.
Dann sind wir auf jeden Fall mal auf ein gespannt auf ein schönes Schachspiel auf dem Rasen mal wieder.
Und ich erst.
Genau. Das ist doch ein schöner Ausklang für die Folge, würde ich sagen. Wir bedanken uns recht herzlich, dass du dir die Zeit genommen hast, hier an so einem Montagabend, mittlerweile haben wir es 9:30, für uns ja Rede und Antwort zu sitzen, wie der Markus das immer so schön sagt. Keine Ahnung, wir wünschen euch noch auf jeden Fall noch eine erfolgreiche Saison.
Also ab nächster Woche dann.
Richtig. Na, dass ihr schön Potsdam ärgert. Und ja, vielen Dank für die Zeit.
Ja, vielen Dank für die Einladung. Hat mich sehr gefreut, hat mir sehr viel Spaß gemacht. Absolut tolle Atmosphäre hier. Ich freue mich sehr aufs Spiel. Und dann schauen wir mal, wer da am Ende als Sieger vom Platz geht.
Dann lassen wir uns hoffentlich nie überraschen, muss ich an dieser Stelle mal sagen. Wir wünschen dir einen angenehmen Abend. Danke, dass du da warst. Und ja, dann bis Samstag.
Ja, danke. Ebenso.
Ciao, ciao. Tschüss.